Hallöchen, liebe Leute, wir schwenken wieder rüber zu SG1 in eine Hütte, die uns bekannt ist. Ich glaube, eigentlich nur von außen. Mit dabei ist auf jeden Fall Thomas. Hallo, Thomas.
Hallo. Du hast übrigens vergessen zu sagen, wer wir sind. Ne? Also echt? Nachher hören hier Leute rein und ne, du sagst, heute wechseln wir. Ne?
Ja.
Wir sind natürlich der einzige Stargate-Podcast. Dieser und der Pegasus-Galaxie.
Ja, absolut. Absolut richtig. Sonst gibt es nichts Neues, außer dass bei Lego jetzt die Enterprise D da ist, weil die haben ja die Lizenz irgendwie jetzt erworben oder wie auch immer, weil es bei Bluebricks nicht mehr ist.
Ich habe es ja verfolgt. Ich bin ja auch Lego Insider. Ich habe auch direkt auf den, die haben ja den Jonathan Frakes unterschrieben, das Set. Aber ich finde es leider irgendwie ein bisschen hässlich. Also, das ist und also auch sehr groß. Ich weiß gar nicht,
Bluebricks-Version, was ich aber finde bei Lego, also die Unterseite finde ich bei Lego nicht so schön. Das ist so hingeklatscht. Das ist wie bei diesem Todesstern-Set, was ja durch die Gazetten ging, wo einem die Rückseite auch nur. Es ist einfach, haben sie vergessen irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich finde, die Warp-Gondeln sehen bei einem Lego-Set viel besser aus als bei Bluebricks.
Ja.
Ja, okay, die Figuren sind dabei. Das hat Bluebricks jetzt nicht so, also nur in ein, zwei Sets gehabt und da gab es die nicht mehr.
Ich finde es halt auch schade, dass man das nicht aufmachen kann. Ne? Also wenn du so einen großen Todesstern hast oder so, dann kannst du auch innen irgendwas bespielen. Aber das ist halt, es gibt ja noch nicht mal irgendwas mit, also ich weiß hier beim, ich habe ja auch den Marvel's Agents of, hier den Shield Helicarrier habe ich hier stehen, da sind wenigstens so kleine Figuren, ganz winzige Figürchen drauf, die dann auf dem Ding rumstehen oder so, ne? Das ist ja nochmal was, aber das Ding kannst du nicht mal aufklappen. Aber egal, ich habe beim Gewinnspiel mitgemacht, ich werde das jetzt gewinnen, also ihr anderen braucht gar nicht teilnehmen.
Könnt ihr lassen, genau. Aber ich war beim Preis überrascht, weil da hatte ich mit mehr gerechnet, weil Lego da ja immer ein bisschen mit dem Namen noch mehr drauf legt als die Konkurrenz, um es mal so auszudrücken. Aber okay.
Also Anzahl Teile, Preis passt, also das ist vom Preis her ähnlich wie der Helicarrier oder wie jetzt Hogwarts oder so, das sind ähnlich viele Teile.
Genau, sonst, das ist mir im Nachhinein noch eingefallen, wir hatten ja die 250. Episode und das war ja die schlechteste SGA-Episode, das war irgendwie witzig, das habe ich da irgendwie gar nicht, man nimmt halt immer so auf und ich gucke da gar nicht so auf die Zahlen und sondern nur eher auf die Folgen an sich. Aber genau, das haben wir geschafft. Und ansonsten können wir gerne auch zur Folge kommen. Wie heißt denn das Ding, Thomas?
Im englischen Original Uninvited.
Nicht eingeladen sind Mutanten im Deutschen. Der große Mutato oder so ähnlich. Grüße an alle Akte X-Fans. Wir werden wissen, was ich damit meine. Ja, Daten, Fakten, Quote 10%, 1,12 Millionen. Damien Kindler hat es geschrieben und William Roaring die Regie geführt. So, warte zu den anderen Sachen. Ach, Premiere in den USA, wie meistens, nicht immer, ne? 11. August 2006, Sci-Fi Channel, dann Sky One, Großbritannien am 15. November gleichen Jahres, auch das gleiche Jahr am 30. November in Kanada auf Space und zu uns kam es dann auf RTL 2 wie immer im August, und zwar ist es 2007. Und dann Japan noch AXN 2008 am 11. November. Das ist da ja immer so die Nachzügler. Wir können auch reinstarten. Wo geht's denn überhaupt erstmal los?
Wir haben einen kurzen, das ist der Teaser, ne? Es kam, glaube ich, nichts davor. Auf jeden Fall, wir beginnen die richtige Folge an einer Holzhütte. Wir sehen einen schwarzen Sportwagen dahin. Rasen, mehr oder minder. Landry steht davor, ist aber in Zivil und Mitchell steigt aus dem 1965er Ford Mustang, begrüßt ihn, sagt dann, ja hier, ne, haben sie aber gute Zeit abgeliefert, auch er ist in Zivil gekleidet und Mitchell bestätigt das und erzählt aber auch, ne, ist ja gut, dass er früh losgefahren ist, er hat nämlich irgendwo an der Post irgendwie eine falsche Abzweigung genommen und ist dann eine Stunde lang durch die Gegend getuckert in die falsche Richtung, bevor sein Special Forces Training eingesetzt hat. Und er festgestellt hat, dass er sich verfahren hat. Und außerdem ist die Straße an der Stelle dann noch zu Ende gewesen. Und ja, also wie gesagt, das ist hier so ein bisschen Geplänkel, ne? Also weisere Männer haben sich auch schon mal vertan. Und Mitchell, na, also das hier ist Generals O'Neills Place. Und ja, nur ne, Landry bestätigt das, aber Jack hätte halt in letzter Zeit keine Zeit dafür gehabt, da irgendwie hinzugehen. Na, also ist diese Fishing-Hütte, die man halt schon mal gesehen hat. Na, Jack wäre halt so in Washington viel unterwegs. Landry bittet der Mitchell herein. Ja, Mitchell schaut sich um und als er sein Zeug auspackt und sieht halt keine anderen großartigen Fahrzeuge und sagt, ja, bin wohl früher als alle anderen da. Und ja, sagt Landry, Walter hat gerade angerufen, Colonel Reynolds Team hat sich verspätet. Die sind irgendwie off-world und Teal'c ist da irgendwie unterwegs und hilft denen irgendwie bei der Verspätung. Also das ist auch irgendwie delayed off-world und Teal'c assistiert sie dabei. Das ist auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Ja, ne, Mitchell dann direkt auf Hab-Acht-Stellung. Gibt es denn ein Problem? Nee, nee, das können die alle durchaus selber machen. Und ja, Colonel Carter kann dementsprechend ist dann auch erstmal verspätet, bis Reynolds dann zurück ist und dann da irgendwie das Kommando über das SGC übernehmen kann. Also hier hören wir zum ersten Mal, Samantha Carter ist irgendwie die Stellvertreterin von General Landry oder im Falle von, also sie scheint die dritte im Chain of Command zu sein oder sowas.
Wirkt so, ja.
Zweite oder dritte, weiß ich was. Entweder ist Reynolds der zweite oder Landry Quatsch, Landry. Oder Sam die zweite. Ist merkwürdig, dass man hier Mitchell, aber kann auch sein, dass Mitchell dann schon gesagt hat, er ist nicht da, aber ich weiß es nicht. Dann, ja, was denn mit Dr. Jackson? Ja, der ist immer noch in England. Da hat irgendein komischer Lord oder Earl eine ganze Haufen Riesenbibliothek mit Material über Merlin und Morgan Le Fay und ja, der ist schon sehr, sehr aufgeregt und so und ja, und Mitchell versucht es dann auch. Also ist irgendwie so ein bisschen gezwungen, also er mit dem General alleine liegt ihm wohl nicht so, das kommt auch gut rüber. Und dann Mitchell sagt, ja, hier, wie ein dickes Kind im Süßigkeitenladen und Landry guckt ihn ganz ernst an und sagt so, hier, in meiner Jugend war ich auch ein sehr kräftiger Junge. Ich mag solche Kommentare nicht und Mitchell, oh, sorry, Sir, Sir, Sir. Dann erzählt er noch, ne, Vala würde mit den anderen halt kommen, also sind es aktuell nur wir beide. Ja, sagt Mitchell, ne, also Sir, ich werde ihnen schon nicht auf den Sack gehen, sie werden kaum merken, dass ich hier bin. Und Landry bügelt da ab. Ist ja auch Quatsch, also wenn man sich dann als Team mit seinem Vorgesetzten zu irgendeinem so Off-Day trifft oder so, ist ja merkwürdig, wenn man sich da irgendwie aus dem Weg gehen würde. Weil Landry sagt, das ist ja Schwachsinn, wir wollen uns ja hier irgendwie kennenlernen, ne, außerhalb der Arbeit. Und ohne den Druck des SGC und also sich mal entspannen, ne, die Füße hochlegen. Und Mitchell wird auf die Schulter geklopft und er sagt dann aber auch, ja, ne, ist halt schwer, wenn hier das Schicksal der Galaxie, ne, an uns irgendwie hängt. Ja, Mitchell hat dann, Quatsch, Landry hat dann aber auf munternde Worte und sagt, ne, also wenn das einer schafft, dann sind das sie und ihr Team. Also sein Lieblingsspruch, diese Folge ist irgendwie bei Mitchell, irgendwie jeden Satz beginnt er oder endet er mit Yes, Sir. Und ja, ich merke schon, was sie hier irgendwie ne, dem Druck entkommen, was sie da sagen. Ja, na, wir müssen uns auf jeden Fall jetzt mal irgendwie entspannen, sagt er, ne, sonst haben wir hier einen Burnout. Deshalb mache ich da jetzt irgendwie einen Befehl raus und Mitchell wieder, Yes, Sir, ne, wird auf jeden Fall spaßig. Also, er sieht eher so aus, als hätte er in eine saure Zitrone gebissen, also so spaßig. Landry bestätigt das auf jeden Fall. Na, hier, komm, 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 komm rein. Na, hab hier auf jeden Fall einen Kaffee aufgesetzt. Mitchell schaut sich nochmal um, irgendwie draußen. Dann sieht man einen kurzen Shot aus einer anderen Vision, irgendwie jemand, der sie scheinbar beobachtet, ist so ein bisschen verzerrt, die
Hat
Sichtweise.
mich beim ersten Mal jetzt so an die UNAS erinnert, so an das erste Auftreten. War irgendwie ähnlich, ja.
Ja, aber die haben keine verzerrte Wahrnehmung, ne? Also, na, aber auch so dieses beobachtet werden, ja, das hatten wir bei den UNAS halt ja auch. Dann sehen wir einen anderen Planeten, P9J333, also für alle Faktenfanatiker, hier habt ihr es gehört. Wir sehen einen Wald, einen, ja, Blutmond hätte ich fast gesagt im Hintergrund, also der ist so ein bisschen rötlich. Und wir sehen Teal'c und Colonel Reynolds, die da durch die Gegend marschieren. Und Reynolds berichtet, ja, die ersten Dorfbewohner sind gestern Morgen irgendwie verschwunden. Also der erste und dann wieder einer bei Einbruch der Dunkelheit. Ne, und haben auf jeden Fall irgendwie Search-Partys raus, bewaffnete Search-Partys ausgeschickt. ne, und sind wohl fähige Jäger. Ja, die leben da schon seit Generationen und haben noch nie irgendwie ein Viehzeug, sind sie begegnet, was sie irgendwie Bedrohung darstellen könnte. Und Tja, ja, vielleicht war es halt kein Tier. Und ja, sie kommen an eine Stelle, wo man Tiak wohl hinführen wollte und zeigen wollte, da liegen ein paar Leichen auf dem Boden, irgendwie viel Blut. Ich meine, ja, wenn ein Tier das nicht war, was war das denn dann wohl? End Teaser, Opening Credits im Giant Mountain geht es weiter. Im Briefingraum sitzt Carter mit Tiak und Vala. Reynolds ist mittlerweile, also die sind halt zurückgekommen, Reynolds ist auch dabei. Und Tiak sagt das auch nochmal, ne, also die Leute da auf dem Planeten haben sowas noch nie irgendwie gehabt. Also die kennen keine Kreatur, die irgendwie sowas machen könnte. Carter hat dann so ihre Vermutung, ne, könnte das so ein Uri-Boogeyman sein, ne, um da irgendwie Angst zu verbreiten. Ja, Ryan sagt, ja, das passt, also, ne, das haben sie auf jeden Fall geschafft. Katar, hab euch denn der Prior irgendwie da irgendwie mitgekriegt? Und Ryan sagt, nee, also, wenn das eine Nachricht war, dann vermute ich nicht an uns, ne, wir haben ja da irgendwie, wir sollen ja da im Verborgenen bleiben und observieren und, ne, ob die jetzt schon dem Origin anheimgefallen sind. Wir haben jetzt keinen Kontakt mit der Bevölkerung aufgenommen, aber bis die Leute dann verschwunden sind. Also, ne, das, wenn das eine Uri-Boogie-Man wäre, dann wäre der Zeitpunkt halt irgendwie falsch. Das sieht Carter auf jeden Fall auch so und sagt so, ja, nur wie man die Uri so kennt, ne, wenn der Prior das irgendwie spitz kriegt, dann wird er wohl irgendwie da auftauchen und behaupten, das wäre die Strafe der Uri oder irgendwie sowas. Und na, also selbst wenn sie dafür nicht verantwortlich wären, war er dann auch, ja, sollen wir jetzt nicht irgendwie mal hier unsere tolle Technologie einsetzen, um diese Kreatur irgendwie zu jagen und Carter schaut sich an, ja, ne, also, ja, irgendwie, also Carter guckt irgendwie skeptisch und fragt, ja, also bitte, könnt ihr nicht glauben, dass ich hier irgendwie so einen ganzen Planeten irgendwie da irgendwie kein Mitleid mit den Leuten hätte und so und ja, doch, sagt Carter, kann ich mir doch vorstellen. Carter, Vala ergänzt dann aber so wie, ja, sie hat auf jeden Fall viel Erfahrung, irgendwie einzigartige, tödliche Kreaturen jeglicher Couleur zu jagen und Carter grinst dann nachdem, ne, das gesagt, ah, na, und so, ja, ach so, je einzigartiger sie sind und, ah, nee, Vala, nee, 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 bitte, ich will hier einfach nur helfen. Die Jungs könnten vielleicht meine Expertise gebrauchen und ja, ne, wenn du dann nicht glaubst, dass ich das könnte, dann bleibe ich einfach hier und dann können wir doch einfach hier losrauschen zu General Landry und Carter ist wohl auch nicht begeistert von diesem Wochenende, weil ihr Gesichtsausdruck verändert sich direkt zum Negativen. Ja, na, so, Vala sieht das auch und sagt halt, sie hätte ein paar Vorschläge direkt. Und dann sagt Carter, nachdem sie sich wieder aufrichtet, und sagt er, ja, okay, Tiak, hier, war in dem Vala, geht mal zurück mit SG3 und 25 und dann schaut mal, ne, ob ihr da irgendwas rausfinden könnt. Wobei sie sagt, ne, schaut mal, ob ihr da irgendwas rausfinden könnt, ohne von den Eingeborenen entdeckt zu werden, was ja Quark ist. Die müssen ja jetzt nicht mehr im Untergrund bleiben, weil Reynolds hat ja gesagt, sie haben erst Kontakt aufgenommen, nachdem die ersten Menschen verschwunden sind. Das heißt, man hat
Ja.
sich da schon vorstellig gemacht. Also da jetzt noch irgendwie im Verborgenen zu agieren, macht halt eigentlich wenig Sinn. Vala ist auf jeden Fall begeistert und ja, Carter sagt noch hier, ne, bitte hier unbedingt vorsichtig sein. Wir müssen rausfinden, ob das jetzt Prior bezogen ist oder nicht. Und Tiak, oh, erwartet uns General Landry nicht in seiner Hütte. Und Carter, ja, ich werde ihm, ne, grinst so ein bisschen und ja, ich werde ihm Bescheid sagen, dass das bei uns noch ein bisschen dauert. Und Vala ist auch so ein bisschen hämisch unterwegs und sagt, oh, ja, wir, ne, Colonel Mitchell hat bestimmt ganz, ganz viel Spaß mit dem General alleine. Und Vala grapscht sich dann, nachdem alle sich aufrichten, Tiak und sagt, hey, wenn das hier wirklich so eine einzigartige Kreatur ist, können wir das vielleicht irgendwie so Leben fangen? Wäre das okay? Und Tiak, das ist aber jetzt nicht unsere Mission. Und ja, weißt du, was das überhaupt wert ist? Und keine Ahnung. Ja, okay, warte hier, wie wär's mit 50-50? Ist doch nur fair. Und ja, ne, und ja, Tiak geht dann aber irgendwie weiter von dann. Ja, okay, dann sag mir deinen Preis, sag irgendwas und ne, das nennt man doch Verhandlungen. Sie folgt ihm nach draußen und dann folgen wir auch nach draußen und sind wieder zurück in Jacks Cabin.
Da sehen wir Mitchell in so einem Air Force Sweatshirt und Jeans, also wie immer kein deutsches Transkript. Ihr wisst Bescheid, sitzt auf so einer Bank und macht da irgendwas auf der Veranda am Laptop. Ja, sie kommen wohl nicht, meint Mitchell. Also er ahnt das schon, während Landry da mit dem tragbaren Telefon da irgendwie rumhantiert und zwei Bier irgendwie aus dem Kühler zieht. Und Landry meint, ja, da ist irgendwas hier auf P9J333. Chilalk und Waller schauen sich das schon an und wirklich, vielleicht sollte ich. Und ganz ruhig, Colonel. Sie haben SG3 und 5 dabei, also das wird schon laufen.
Genau, an der Stelle aber auch ein Skriptfehler oder ein Fehler vom Darsteller, weil Carter hat gesagt, sie schickt 3 und 25 und nicht 3 und 5.
Stimmt. Oder die Arten sind schon tot. Keine Ahnung. Ja, stimmt. Eigentlich war es höher. Ja. Mitchell meint dann, ja, das ist doch das ist so ein Gruppending, ne? Und da, vielleicht kann man das hier umplanen. Also er will, sucht so sich den Strohhalm, sich da rauszuwinden aus dieser Hüttennummer mit dem Chef. Stecken Sie doch erstmal den Laptop weg hier, ne? Hier die, Sie können doch unmöglich immer noch diese Missionsberichte schreiben. Und Mitchell schließt den Laptop und wenn ja, will ich nicht so lange lesen. Und Mitchell, ja, um ehrlich zu sein, die damit war schon vor einer Stunde fertig. Ja, das hat mir schon gedacht, ne? Du musst dich nicht unwohl fühlen in meiner Gegenwart, Mitchell. Ist ja egal, was mir passiert hier, sie sind immer noch mein Boss. Landry spielt darauf an, dass er sich doch mal hier in der freien Natur entspannen kann, währenddessen Mitchell einen Insekt schlägt, was wahrscheinlich eine Mücke ist, die da an seinen Hals rangeht. Und er blickt dann schockiert auf das was? Also auf das Gewehr, da hängt wohl ein Gewehr.
Da ist die Übersetzung falsch. Er schaut auf und vom Laptop, als er einen Schuss hört. The sound of a rifle firing.
Achso, okay. Hier steht das Gewehr, das nicht weit weg schießt. Ich dachte, das ist irgendwas falsch. Genau, und Entry meint, ach, das ignorieren Sie das Geräusch mal. Und Mitchell meint, na, das war doch ein großes Kaliber, ne? Weiß 300 oder 338. Ja, Landry sagt, die jagen wohl Elche. Das ist ein bisschen der Nachteil hier. Und da sind sie wohl kein Fan von. Nun mit einer Waffe in den Wald zu laufen und schien mir jetzt nie ein guter Weg zu sein, sich zu entspannen. Ich will da auch keine unschuldige Kreatur töten, nur damit mein Tag da irgendwie rumgeht.
Hier an der Stelle ist natürlich auch wieder, ich komme da nachher nochmal drauf mit der Location, aber Elche gibt es in Kanada. O'Neills Cabin ist nicht in Kanada. Da komme ich aber später nochmal drauf. Sie wechseln. Das ist so eine wandernde Hütte, die geht immer durch die Gegend.
Das wandelnde Schloss ist doch Anime. Na, House Moving Castle, so. Und Mitchell, ja, nehme ich ja auch nicht an, Sir, ne? Also es ist nicht, wenn es beim Tagjob darum geht, hier im Wald rumzulaufen und eine Waffe zu tragen, ja. Wir tragen jetzt auch eine Waffe und zwar in den Wäldern von P9J333. Chirac Waller und Reynolds gucken halt, was da am Start ist im Wald. Haben auch ja ordentliche Maschinengewehre, auch so größeres Kaliber oder wohl dabei. Waller hat jetzt auch eine P90 dabei und sie hält inne und sieht vor sich so einen großen wohl Tierabdruck, Fußabdruck im Schlamm. Und ja, andere SGC-Mitarbeiter, ist ja geil. Andere Leute halt, kommt auch hin und wenn das fragt, na, erkennen sie das irgendwie? Und Tierk ist auch da und verneint das, also hat er wohl noch nicht gesehen sowas. Und Waller meint, ja, wir müssten erstmal, das Erste, was wir machen sollten, ist hier eine tiefe Grube graben. Die geht dazu halt auf so eine Lichtung, da sind auch schon Soldaten und und Waller meint, ja, das sieht hier nach einem super Ort aus und warum fangt ihr Jungs nicht an, ne, zu den Soldaten, die da halt rumstehen und die lächeln nur oder winken ab. Und Waller so, na, was denn? Jetzt kehrt sie zu Tirk und Rainer zurück und sagt mir nicht, dass ihr keine Schaufel mitgebracht habt. Ja, wobei ich glaube, so diese kleinen Schaufel, also sind ja auch in den Rucksäcken manchmal drin. Ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist, aber haben wir schon mal gesehen. Dann gibt es so ein, ja, wie so ein Tiergeräusch, irgendwas nicht weit entfernt und dann hört man halt Schüsse und Schreie von Männern. Ja, und dann hört man den SG-25 Leader da irgendwie über Funk, ne, wir brauchen hier, und dann hört man nur noch Schreie und Tjalk und die anderen beginnen dann nach dem Geräusch zu gucken, was da Phase ist. Tjalk hält inne, hört wo irgendwas, dreht sich dann in eine andere Richtung allein und Reynolds und Waller gehen dann zu diesem SG-25 Leader, den sehen wir dann verwundet und mit großen Kratzern über der Brust, also den hat es da schon stark erwischt. Ja, und Reynolds versucht dann da erstmal die Blutung zu stoppen mit Bandagen. Und der Typ sagt, ja, das kam wohl aus dem Nichts, ne? Habe ich noch nie gesehen, sowas. Der Ball läuft hier da weiter.
Der SG-25-Leader wird gespielt von Jody Graham. Der hat zuletzt einen Genie-Soldaten in Staffel 1, SGA Staffel 1, Episode 10 gespielt.
Genau, es kam aus nichts, habe ich noch nie gesehen, sowas. Und ja, Teal'c ist dann auf der Hut und guckt sich da irgendwie um. Und hinter einem Baum zielt dann aber ein Soldat auf Teal'c, der zielt dann auch auf den. Also es ist so diese klassische Situation. Und ja, dann sagt Teal'c, na, mal ruhig bleiben, ne? Dir geht's doch bald wieder gut. Er ist nämlich auch ein bisschen verletzt. Ja, und dann hören beide oder alle da Anwesenden auch so ein wilderes Knurren. Teal'c schnappt sich den Soldaten so an der Weste und meint so, komm, also will ihn dann irgendwo in Sicherheit erstmal irgendwo hinbringen, nehme ich mal an. Wir sind Minishot O'Neills Cabin bei Nacht. Das ist so recht stürmisch mittlerweile und gehen dann auch in die Hütte, wo ja ein Spiel stattfindet, und zwar ein Schachspiel zwischen unseren beiden Männern hier. Ja, Schach, Kollege, und ja, gut für mich. Und oder Schachmatt war es so schon. Genau, er klopft dann den König da und er nimmt einen Schluck Bier und wirkt nicht so, würde soll ich sagen, sehr involviert in das Spielgeschehen. Also er ärgert sich jetzt nicht groß oder ist da irgendwie, sondern nimmt es eher gelassen hin und sagt, ja, mein Gott. Und Landry merkt es auch an, der so, ja, mit so einem Ego, irgendwie so, sind sie ein leitender Offizier oder so? Und Mitchell verneint, aber nee, irgendwie das Spiel habe ich schon immer gehasst. Aber wenn du ja zufällig eine Playstation hast, ne, dann würde ich dir bei SOCOM 3 gerne in den Arsch drehen. Habe ich noch nie gehört von dem Spiel. Ist das so ein Fighting-Ding?
Ja, nee, SOCOM 3 ist ein, SOCOM 3 hat den Untertitel US Navy SEALs. Das ist ein taktischer 3D-Shooter.
Ah, ach so, okay. Weil ich hätte jetzt das auf so ein Prügelspiel gedacht. Okay. Wieder was gelernt hier. Also die SOCOM 3 Verkäufe auf eBay werden jetzt rasch einsteigen. Ja, Landry meint, na gut, dann möchte ich aber auch das, ne, Gefühl haben, dass du ehrlich zu mir sein kannst. Und Mitchell, ja, Sir, also wie du schon sagst, das wird hier mehr ja, Sir, wie gesagt, als in Folgen, in denen halt auch was im SGC spielt und man das halt logischerweise als Anrede immer nutzt oder so. Das ist sehr interessant, das, obwohl es ja in Anführungszeichen Freizeit in der Hütte ist. Das ist so ein bisschen die Ambivalenz der Folge, was wahrscheinlich Absicht ist. Genau. Landry meint an, ja, ich nehme dann an, das ist leichter für sie jetzt als für mich. Ne, ich bin hier immerhin der General, und Mitchell findet, dass das Gegenteil aber der Fall ist, ne, ist wohl schwieriger für sie. Und ach so, sie meinen so wegen einsamer Mann an der Spitze oder was? Und Mitchell meint, nein, das meine ich nicht. Also nicht zu wissen, was die Leute von ihren Entscheidungen halten. Und Landry lacht dann, naja, entspann dich, mein Sohn hier. Ich dachte über das nach, was du mir die letzte Woche gesagt hast, und dass ich nichts bereue. Mitchell meint, ich bin nur, ja.
Nee, nee, das ist ein Übersetzungsfehler. Er hat letzte Woche, in der letzten Folge, hat er doch gesagt, ne, oder in einer der letzten, dass er Mitchell doch das Gefühl hätte, dass er in Kontrolle von gar nichts ist. Ne? Also von wegen, ne, das war die Geschichte mit
Ach so,
McDaniel
ja,
ist ein
am Ende.
Zivilist, Teal'c
Ja.
ist ein Außerirdischer und so, ne? Darum ging's.
Ja, ich bin nur an eine klare Befehlskette gewöhnt, meint Mitchell. Und Landry, ja, du hättest jedes Team ja wählen können, als du das konntest. Aber hast es dir zu deiner persönlichen Mission gemacht, Colonel Carter, Dr. Daniel Jackson und Teal'c wieder zusammenzubringen. Und Mitchell meint, ja, das stimmt, ne, ich würde. Und das würde ich auch in der Welt nicht ändern. Und ja, du willst ja von den Besten lernen, hast gesagt. Und Mitchell bejaht das. Es ist nur so, sagt er noch, nach dem, was? Nach fastem Sterben? Ach so, nach dem Faststerben gab es einen Teil von mir, der dachte, ich könnte alles tun. Und seit ich eben zum SGC gekommen bin, habe ich auch gelernt, dass ich ohne den Rest von SG1 keinen, also nichts bewältigen kann davon. Ja, das glaube ich Ihnen. Danke, Sir. Und das jetzt musst du mir jetzt übersetzen, weil es ist hier komisch. Aber wir werden uns den Arsch geworfen. Weiß ich nicht, was das bedeuten soll.
Es ist kickt, also in den Hintern
Ach
getreten bekommen.
so. Ja, das haben wir. Und Landry merkt aber auch an, ja, aber ne, dafür werden ja keine Medaillen hier bekommen, oder? Also, und Mitchell, also ja, verneint es. Und ja, wir gewinnen oder sterben. Und ja, da gewinne ich doch lieber, meint Mitchell. Und Landry dann weiter. Und dann hast du angefangen, hier SG1 wieder zusammenzubringen. Du musst weiterarbeiten, wenn wir Hoffnung haben wollen. Deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das auch passiert. Mitchell, jawohl, also nickt uns, gut, Sir. Ja, und dann trinken sie ein Bierchen weiter zusammen. Also da nähert man sich ein bisschen an, würde ich mal sagen. Wobei ich mir jetzt unter einem entspannten Hüttenausflug auch vielleicht was anderes vorstelle, als mit dem Chef darum zu. Aber okay, es ist ja mit einem ganzen Team geplant, dann ist es nochmal anders. Wir gehen auf jeden Fall wieder hier zu 333 bei Issos Ayayay. Es ist Tag jetzt, und Valar läuft aus dem Wald in eine Lichtung, auf eine Lichtung, würde ich eigentlich mal sagen. Und da ist es Stargate und es ist DHD. Und ja, sie läuft dort auch direkt hin, sehr zielstrebig. Und beginnt mit dem Wählvorgang und hört dann so ein langes, leises Knurren und dann hört sie auf und dreht sich um und guckt halt, was die Quelle für dieses Geräusch sein könnte. Sie sagt dann so zu sich selber, na, was willst du hier, ein Dessert oder was? Komm und hol es dir. Hebt dann ihre Waffe und feuert dann einfach auf irgendwas, was sie da in den Büschen wohl gehört zu haben scheint, mehr oder weniger. Und dann ist es aber Tiag, der aus dem Büschen kommt und Valar meint dann, ja, du hättest mich doch warnen können, ich hätte dich fast erschossen. Und ja, du hättest nicht alleine loslaufen sollen, meint Tiag. Und Valar, ja, ich kann doch selber mich um mich kümmern. Und ja, ich habe versucht, Hilfe zu bekommen, also gestikuliert dann auch Richtung DHG, nach dem, was er davor hatte. Und ja, warum wählst du denn das Gate nicht an? Und ja, weil ich dachte, ich hätte das Knurren gehört. Und Tiag, ich höre nichts. Ja, und ja, wahrscheinlich hast du es irgendwie verschreckt. Naja, das ist gut auf jeden Fall. Jetzt können wir, und dann hört beide aber jetzt das Knurren und Valar schießt da mit der P90 irgendwie drauf und die Kreatur ist da ganz schnell irgendwie und ein bisschen so, das ist wieder dieses Visionäre, was wir in dieser Folge oft haben, wenn die Kreaturen irgendwas machen, ein bisschen so bläulich und hier zieht dann eine Handgranate und wirft sie, wobei ich finde, so richtig werfen tut er sie nicht, er lässt die eigentlich fast nur kraftlos fallen und reißt dann irgendwie Valar mit zu Boden und springt einen Meter weg. So sah das für mich jedenfalls aus. Und ja, er landet dann auf ihr, natürlich auf dem Boden und um sie explodiert das ein bisschen und Valar sagt, sie fühlt sich jetzt geschmeichelt, aber man hätte jetzt da für sowas keine Zeit. Und sie hat gefragt, bist du verletzt? Nein, mir geht's gut. Und hilft ihr dann aufzustehen. Sie bedankt sich und ja, so viel dazu, es lebendig zu fangen, ne? Schade auch, aber sowas habe ich noch nicht gesehen und das sieht man auch nur jetzt so kurz, so ein ja, Kadaver würde ich es da nennen, von einem bräunlichen Alien-Vieh-Ding, wo in der Mitte halt dieses so ein Granatloch ist, so müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr nicht die Folge gesehen habt. Aber es sieht man auch nicht gut, es ist so ein bisschen zu nah, die Kamera. Genau, egal. Auf jeden Fall springen wir dann wieder zur Kabine, es ist mittlerweile Regen im Gange, es ist Nacht und es donnert. Also mehr als vorhin, wo es begonnen hat, genau.
Es ist kein Licht da, es ist wohl der Strom ausgefallen. Mitchell ist irgendwie versucht irgendwie wohl das Telefon in Betrieb zu nehmen, legt es aber zurück in die Ladeschale, ne, hört dann irgendwie ein Geräusch und ja, schaut irgendwie raus, Sturm halt. Dann hört er noch ein Geräusch, aber innerhalb der Hütte und sagt dann leise, Sir? Dann nimmt er seine Pistole, öffnet seine Tür, geht hinaus und fragt nochmal, Sir? Und geht dann in den Living Room und in den nächsten Raum und hört nochmal irgendwie, horcht und lauscht und dreht sich dann um, als sein Geräusch hört und hebt die Waffe und auf der anderen Seite steht dann Landry. Also hier haben wir das wieder diese Szene, dass man sich dann gegenseitig, oh, ich hätte euch wahrscheinlich schießen können und sowas. Und Landry hat eine Shotgun in der Hand und nimmt sie aber dann direkt runter. Ah, verdammte Kacke! Mitchell, was tun Sie denn hier? Und ja, ich dachte, ich habe ein Geräusch gehört und ja, ich auch. Und Mitchell, ja, okay, das wird aber eine tolle Story und ja, dann hier Shotgun. Ich dachte, sie mögen nicht zu jagen. Und dann sagt er, ja, ich war hier letzten Sommer und dann war ein Schwarzbär, der durch die Küchentür gekommen ist. Und ja, Mitchell geht da aber nicht drauf ein, sagte, ja, die Telefone sind down und ja, passiert. Ja, also der Strom könnte auch wohl länger weg sein, sagt Landry. Also ein bisschen Smalltalk, ne? Ist ein toller Sturm da draußen und danke, ne, gute Nacht, Sir, gute Nacht, Mitchell. Und ja, ne, Mitchell dreht sich nochmal um, bevor er in sein Zimmer geht. Naja, hier, General, vielleicht bin ich nicht der Einzige, der hier irgendwie entspannen muss, ne? Weil Landry stand da eher mit der Shotgun. Und Landry hat gute Nachrichten für Mitchell. Er sagt nämlich, ich werde versuchen, sie nicht zu erschießen, bevor es morning ist, also bevor es morgen ist. Und Mitchell bedankt sich und zieht sich dann zurück. Wir sehen einen kurzen Shot von außen. Irgendetwas beobachtet die Hütte und dann ist es schon wieder Tag geworden. Mitchell kommt aus der Hütte raus, hat seinen Rucksack auf und Landry ist draußen, hat ein Camouflage-Outfit ab und man sieht einen Sheriff, der da irgendwie steht mit seinem SUV und Mitchell, ja, was ist denn los hier, Sir? Und Landry geht da aber gar nicht drauf ein und fragt dann hier, wohin wollen Sie denn, Mitchell? Und ja, aber die Phones und der Strom und ich dachte, wir gehen dann deshalb heute zurück. Und ja, tut mir leid, sagt Landry, der Sturm hat auf jeden Fall die Straße weggespült. Und Mitchell sagt, jetzt die Straße und ja, die einzige Straße hier rein. Ja, dann müssen wir hier wohl noch ein Weilchen sitzen, bis hier alles wieder geklärt ist. Und ja, aber Sir, Sie sind doch hier so ein mächtiger Air Force General, die könnten doch so einen Chopper ordern. Und Landry sagt dann, ja, also bitte, hier, Wir ordern doch hier keine Chopper für persönlichen Transport, Mitchell und Mitchell. Okay, Sir. Außerdem habe ich da schon längst versucht. Es gibt aktuell keinen. Und ja, Landry versucht ihnen zu sagen, ja, hier, ne, wird aber schon alles gut gehen, keine Bange. Also Mitchell ist da nicht so von begeistert, aber naja. Wir wechseln vom Generals in das General Office. Carter sitzt da vor dem Schreibtisch und ja, telefoniert und bedankt sich und Licht dann auf, und dann kommt dann Vala dazu. Und ja, ne, Vala berichtet, ne, gute Nachrichten hier, SG-25, dem wird es allen gut gehen. Und ja, ne, auch dank mir mit meinen Fähigkeiten mit der Gurult Healing Device. Und ja, Dr. Lam ist bestimmt ganz doll happy darüber, dass du ihr hilfst. Und Vala geht hinter den Schreibtisch und sagt dann zu ihr, ne, also hast du immer noch hier Angst vor dem großen General Landry Stuhl? Und ja, dann setzt sie sich dann da einfach rein und Carter voll entsetzt, was tust du denn da? So, ja, ist doch wohl hier mal an der Zeit, dass eine Frau hier drin sitzt. Und Carter hat dann aber Nachrichten für sie und sagt dann, hier, Dr. Elizabeth Weir hat da eine ganze Zeit lang drin gesessen, als sie das SGC. Ach so, ja, dann gut. Und ja, sie will dann irgendwie die Füße auf den Tisch legen und ja, Carter hält sie aber davon ab. Und ja, also dann irgendwie so war er, ja, hier, wie sieht's denn aus, ne? Jetzt, wo die tödliche Kreatur da irgendwie erledigt ist, ne, wann gehen wir denn? Wann fahren wir denn? Und ja, Carter dann irgendwie, ja, ich habe halt hier gerade einen Anruf gekriegt vom Creeks Sheriff's Department. Auch geil, warum ruft der Sheriff? Also das macht auch, also weiß nicht, ob Landry sie ihn geboten hat, weil so irgendwie so potenzielle Gäste alle anrufen, ja, ihr könnt nicht kommen. Ich
Kann
weiß
auch
nicht.
sein, ich weiß es nicht.
Ist ja keine Ferienapartment oder irgendwie sowas, wo man sowas dann proaktiv tun würde. Ja, gab irgendwie einen Sturm, die Straße ist im Eimer und ja, wird jetzt nicht wieder eröffnet vor morgen früh. Und ach, sagt Vala, ach, wie traurig. Und ja, Carter, also. Also es ist viel Smalltalk in dieser Folge. Also, ne, Colonel Mitchell wird dir sicher recht geben. Und ja, die Jungs werden schon ihren Spaß haben und allen möglichen Blödsinn machen. Und Carter kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Und in der O'Neill'schen Cabin geht es weiter. Genau, man ist in der Küche und dann sagt, ja, gibt jetzt was Leckeres, ich kann das schon sehen. Also man macht sich nur in der Küche irgendwie fertig und hat dann irgendwie BDUs wieder an und ja, Landry sagt, ne, hier ist auf dem Wegen der Fulvus Whistling Duck. Ich habe gar keine Ahnung, was das für eine Art von Ente sein sollte. Sehr, sehr selten. Endangered. Und habe ich bis jetzt nur einmal in meinem Leben gesehen. Und aber wir haben Glück, es ist gerade Mating Season. Und ja, ne, sie kommen gerne raus. Nach einem guten Regen. Und Mitchell glaubt, das ist ein Witz. Und ja, ne. Sagt dann auch noch hier wegen der Hut, das sagt hier schon alles. Und ja, hat aber auch der General hat nicht nur so einen Hut auf, so ein, ja, so ein Urwaldhut und ja, so ein Schlapphut, wie man das so kennt. Hat auch ein Mikroskop, wollte ich schon sagen, ein Fernrohr um den Hals. Und Mitchell, nachdem der General da nicht darauf reagiert, also wirklich? Na, also von wegen hier irgendwie Enten anlocken mit so einer Tröte und ich wollte eigentlich irgendwie laufen gehen und ja, irgendwie das Bier abarbeiten von gestern Abend. Also hier, ne, sie verbissen hier die Möglichkeit ihres Lebens und Mitchell dann so, ist das ein Befehl, Sir? Und also bitte, ne, also Birdwatching, das muss man in seiner Seele haben, ne? Das musst du schon irgendwie selber rausfinden. Und ja, Mitchell, ich glaube, ich habe das nicht in mir. Und da macht Landry irgendwie mit Ankündigung den Mating Call dieser Ente nach, also macht dann irgendwelche Geräusche. Mitchell ist da echt so blöd und sagt dann, hey, permission to leave. Und Landry gewährt das großzügig und dann läuft Mitch los, also schneller weg, als man gucken kann. In einem Trickfilm wäre so die Staubfahne noch da gewesen, weißt du? Vor der Hütte sehen wir wieder diesen anderen Shot, dass jemand die Hütte beobachtet, ist auch wieder so blau verschmiert, die Ansicht. Mitchell kommt dann an diesem Beobachter vorbei, aber kriegt das irgendwie nicht mit. Im Isolation Room im SGC sind wir mittlerweile da. Das Vieh liegt auf dem Tisch. Und Kata erkundigt sich dann oben aus dem Deck, ne, wie sieht's denn aus? Und Tia berichtet, Dr. Redner hat jetzt erstmal angefangen. Und ja, ne, sieht wohl sehr, 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 sehr knowledgeable aus. Und Kata bestätigt, dass sie hätte da ewig in 3 Tage in Area 51 die Xenologie geleitet. Und ja, dann gucken wir runter. Und Dr. Redden, gespielt von Keegan-Connor Tracy. Einmal First Wave, einmal Neue Addams Family, einmal Millennium, einmal Viper, einmal 7 Days, einmal Dark, zweimal Blue Angel, einmal Eureka, 36 Mal Once Upon a Time als blaue Fee, Mother Superior und Selena. Einmal The Twilight Zone, 86 Rollen in Summe. Ja, und zu berichten, ja, hier so von wegen irgendwie Säugetierorgane, ne, so von wegen und hier irgendwie so ein Tumor und lass uns den mal rauskriegen und dann schnippelt sie dann rum. Und ja, dann piept einer der umstehenden Geräte und Kater dann übers Mikro, was ist denn da los? Und ja, irgendwie hier, da gibt es irgendwie Radioaktivität innerhalb des Körpers, ne, hier irgendwo im Magenbereich und sie wühlt dann weiter drin rum. Und ja, hier gibt es irgend so einen komischen Extrasack, einen Abszess oder sowas, der da irgendwie an der Magenwand dran ist und ja, ne, lässt sich dann nochmal Gerätschaften geben und sie würde es jetzt entfernen. Sie schneidet dann da rein und wir sehen dann, wie aus den Organen eine schwarze Wurm, also so egelartige Kreatur rauskriecht. Und alle gucken dann da drauf. Und ja, die Kreatur dreht sich dann plötzlich um und springt Richtung Dr. Redden. Und aber im Sprung wird's getroffen von Tialk, der direkt im ersten Augenblick, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, also vergehen ja 2, 3 Sekunden. Tialk muss runtergerannt sein um das Ding herum und dann ballert er mit dem Set auf die
Ja,
Kreatur.
es ist Glück gehabt.
Fehlt nur noch so ein roter Anzug mit so einem Blitz drauf, weißt du, den T-Rex dann trägt. Also
Genau.
scheinbar hat er hier irgendwie eine radioaktive Ameise gebissen oder sowas. Redden guckt erstmal nach unten und bedankt sich dann bei T-Rex, der wieder natürlich wortgewaltig mit Nicken im Kopf. In den Wäldern geht es weiter. Mitchell joggt da durch die Gegend und wir sehen einen Typen, der angerannt kommt und um Hilfe schreit. Dieser Jäger wird gespielt von Brock Johnson. Zweimal die alte MacGyver-Serie, einmal Sentinel, zweimal Viper, zweimal First Wave, einmal Outer Limits, zwölfmal, nee, das kann nicht sein, sonst hätte ich mal aufgeschrieben, was er ist. Einmal Andromeda, einmal X-Factor, zweimal Smallville, einmal Dead Zone, zweimal Supernatural, einmal Arrow, 83 Rollen in Summe. Ja, der hat auch ein Gewehrchen dabei. Und ich so, oh, hier, ne, sie müssen hier weg, sie müssen hier weg. Und ja, passt dabei lieber auf, wo du die Waffe hinhältst und nimmt sie ihm dann auch ab. Was ist denn hier? Irgendwas hat uns angegriffen, es kam aus dem Nichts. Auch dieses It came out of nowhere, das hatten wir vorhin auch schon mal fast wörtlich genauso. Also da hat sich die Writers Guild of America wirklich so copy-paste-mäßig. Ja, es hat meinen Freund Mike angegriffen und ja, hier komm, dann bring mich mal zu Mike und der hat das ja, okay, this way. Und ja, dann kommt man an andere Leiche und ja, es ist so ein Shot, der nicht ganz die Leiche zeigt, sondern ist so gehalten, dass man halt nicht sieht, wie verstümmelt oder verletzt er ist. Der Typ liegt auf der Seite, liegt vermutlich auf seinem Arm und davor haben sie dann irgendwie so eine abgerissene Hand mit einem Teil vom Arm hingelegt, ne, damit das so aussieht, als hätte man den irgendwie zerrissen. Im SGC-schen Briefingraum geht es weiter. Dr. Redden ist da und ja, ne, hier, sie zeigt irgendwie ein Bildchen. Ich glaube, auf der Erde würde, ich glaube, das sind Makaken, hier so ein schwarz-weißes, affenähnliches Tierchen. Und sagt so, ja, hier, ne, so, eigentlich ist das ja, ein schläfriger Herbivore, also ein Pflanzenfresser, ne, sehr, sehr scheu und komplett harmlos und ja, hat wohl eine Identitätskrise hinter sich, sagt Vala und ja, irgendwas hat hier auf jeden Fall Mutationen verursacht und Carter hat direkt die Vermutung, das war wohl Kreatur Nummer 2. Dr. Redden bestätigt das. Man sieht dann auf dem Bildschirm den großen Wurm. Und ja, der gibt irgendwie Radioaktivität an, aber keine, die wir irgendwie, also Strahlung ab, keine, die wir vorher schon mal irgendwie mitbekommen haben, hat sich irgendwie im Magen angehängt und hat dann irgendwie die DNA verändert. Und ja, ne, Kata sagt, ne, also bisher haben wir noch nie von so einer Mutation gehört und bei irgendwie einem dieser Viecher. Interessanter wäre ja gewesen, ob die diesen Wurm kennen, aber nein, hier beschränkt man sich auf wesentliche Dinge. Und Dr. Redden sagt aber, sie glaubt nicht, dass das Vieh hier von diesem Planeten kommt. Ja, aber wie kam es denn dann dahin? Und dann haben wir noch einen kurzen Shot in der Nähe der Hütte. Wir sehen da, wie der Körper von Medizinern in den Krankenwagen geladen wird, im Bodybag. Der Sheriff ist da und verschiedene Sheriff-Fahrzeuge. Und genau, hier haben wir wieder die wandernde Hütte, weil eigentlich ist O'Neills Hütte wohl in Minnesota. Und aber einer der Sheriffswagen, die man das Kennzeichen sieht, das ist ein Colorado License Plate. Also sie können sich wohl auch nicht so ganz einigen, wo diese Hütte denn nun ist. Und ja, wenn es kein Tier war, ne, also war vermutlich ein Tier, sagte der General, ne, vermutlich ein Grizzly, der seine Jungen beschützt. Und ja, der Sheriff Stokes, gespielt von John Murphy, einmal Outer Limits, einmal Twilight Zone, einmal Arrow, einmal Legends of Tomorrow, einmal Supergirl, nur 67 Rollen. Deswegen, ja, aber der Zeuge ist schon zwerchig in Wind und ja, sein Freund ist zerrissen worden. Ne? Sagt, es war ein Bär. Er sagte, es war ein Bär oder irgendwas. Und ja, hier wird es halt nie langweilig. Wade, also Stokes heißt Wade mit Vornamen und ja, ne, ja, man kommt da auf jeden Fall am Truck an und na, also die Locals sind alle, ne, hier, hoffentlich können wir irgendwie eine Panik vermeiden und sagst, okay, ja, das ist ein bisschen zu spät dafür und ja, müssen wir hier auf jeden Fall mal die Gegend abriegeln, sagt Landry, bevor das hier irgendwie in eine Shooting Gallery ausartet und ja, so gesagt, hat nur drei Deputies, ne, ne, irgendwie ein halbes Dutzend Volunteer Rangers, ne, Hunting Season und wenn da ein verrückter Grizzly unterwegs ist, na, dann müssen wir auf jeden Fall mit dem uns um den kümmern und ja, ne, hoffentlich erwischt ihn jemand, bevor er wieder tötet. Und dann wechseln wir in den Child Mountain, wo Alarm durch die Korridore klingt.
Carter fragt danach, was denn passiert sei. Und ein SG-12-Mitglied meint, ja, wir haben ein Problem. Und ja, die anderen Mitglieder von SG-12 helfen eben dem Verletzten da auf eine Trage. Sein linkes Bein ist da gerissen und bandagiert. Im Briefing Room studiert Carter den Bericht. Am Laptop ist er da, ist auch offen. Tiag Waller kommt rein und Tiag meint, es gab keine Angriffe dieser Art, die von irgendwelchen Jafar-Siedlungen gemeldet wurden. Und gerade meint dann, ja, keiner unserer anderen Verbündeten eben außerhalb der Welt berichtet von solchen Kontakten. Und Waller meint ja, außer dass wir jetzt einen Angriff anderen räuberischen Kreatur haben und diesmal auf einem völlig anderen Planeten. Ganz zu schweige von einer Welt, die bereits von den Ori bekehrt wurde, meint Carter. Also da wird es wohl nicht dran liegen, dass es so ein Ori-Ding ist, hat man ja schon öfter mal solche Sachen. Tiag meint ja, wenn die Bewohner hier von P2R866 bereits die Ori da akzeptiert haben, gäbe es da auch keine Notwendigkeit für die Priore da, dass die da irgendwelche Kreaturen hin transportieren oder was auch immer. Carter sieht es genauso und das hat wohl damit nichts zu tun. Und Waller fragt ja, woher kommen sie denn dann? Und Carter weiß es nicht, aber bisher, nach dem, was wir hier wissen, zeigen sich die eben nur auf Welten, die wir besucht haben. Und ja, man schaut sich mit offenen Mündern an. Wir gehen wieder zu O'Neills Hütte. Mitchell zieht eine Lederjacke an und meint ja, der Sheriff glaubt nicht, dass wir einen großen Fuß in unseren Händen haben. Das ist bestimmt ein
Bigfoot.
Sprichwort. Achso,
Bigfoot.
einen großen Fuß, oh Gott. Ja, er ist ein anständiger Kerl, meint Landry, wahrscheinlich nur zu viel Fernsehen. Er gibt Mitchell an die Schrotflinte und der überprüft es und zielt mal kurz, genau. Auf der anderen Seite haben wir echte außerirdische Monster gesehen, meint Mitchell. Landry reicht ihm dann eine weitere Schrotflinte und irgendwie eine Schachtel Munition, nehme ich an, weil hier steht Granaten. Oder waren es auch Granaten? Ich weiß
Box of Shells steht hier.
Landry, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
Es sind auf jeden Fall die falschen Shells. Da stand in der IMDb, das sind wohl sogenannte, Dorf oder Quailloads. Die macht man mal vor Entenjagd. Ja, also da müsste man schon ganz andere Kaliber da reinpacken. Also das sollte man als Militär eigentlich wissen. Also.
Genau, aber wir könnten nur nach seinen 15, was? Aber wir können nur 15 Minuten da suchen. Okay. Na, er ist nicht so ein Typ, mein Landry, und ja, und es würde sicherlich in der Öffentlichkeit hier in die Gegend bringen, und das wäre ein bisschen sehr viel Terrorismus, meint Mitchell, und Landry meint auch, ja, was auch immer seine Motivation ist, er hat hier irgendwie damit Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wir haben hier ein paar betrunkene Jäger da draußen, die auf der Suche nach Rache und Ruhm sind, und Mitchell übergibt jetzt Landry diese geladene Schrotflinte. Na, also sind wir jetzt auf der Seite der Jäger oder des Bären? Landry sagt, er will nicht, dass noch wer verletzt wird, und Mitchell lädt die andere Schrotflinte. Na, okay, ich habe ja nur mal nachgeschaut, Sir. Jetzt gehen wir in die Nähe der Cabin da, aber halt nicht mehr in den Raum. Landry und Mitchell gehen aber schon Wald alleine. Ja, gibt da so ein Geräusch von fließendem Wasser auch in der Nähe, und das gefällt mir, Sir. Und Landry so, ein Mann ist tot, Colonel. Ja, Sir, ich weiß ja, und ja, Sie haben ja gesagt, ich soll mich entspannen. Es hat nichts damit zu tun, hier bei Ihnen zu sein, Sir. Die Wahrheit ist, wenn ich irgendwie nur rumsitze und nichts zu tun habe, werde ich nervös. Ich fühle mich viel wohler außerhalb der Welt, hier mittendrin, statt nur dabei. Und Landry, ja, ich habe hier die Luftunterstützung, ach so, aus Bien Hoa, wahrscheinlich für Vietnam, herausgeflogen, und dann am linken Motor, ich kann, was, Triple A, okay, gefangen, und dann wurde ich rausgeworfen, dann wahrscheinlich aus dem Flugzeug oder irgendwas. Am Ende landete ich irgendwo in der Nähe der laotischen Grenze, weit nördlich der demilitarisierten Zone, und ja, Knie war hinüber, und ja, ich war verloren, ne? Viel, also blutete schlimm, kein Essen, kein Funk, ein halbes Bataillon nordvietnamesischer Wesen war dann durchkämpft in den Dschungel und suchten nach mir, haben mich da Tag und Nacht verfolgt, und ich bin dann einer Blutspur gefolgt, und ja, dann hören sie plötzlich auf zu reden, und Mitchell überprüft dann ein Schild auf dem Waldboden, und ja, meint, offensichtlich sind sie entkommen, Sir, und ja, das hat aber 8 Tage gebraucht. Ja, deshalb jage ich halt nicht gerne, mein Mitchell, und ja, ich fühlte mich nie lebendiger, meint Landry, und ja, Sir, zum 20. Mal, ihr könnt ja gerne ein Trinkspiel draus machen. Wahrscheinlich ist es schon zu spät. Aber das würde ich auch nicht Entspannung nennen, meint Landry, und Mitchell entgegnet, ja, nun, ich bin irgendwie verdreht, Sir. Er hält dann macht dann diese Handstoppgeste, ne, in der Nähe dann eines Baches, und Mitchell hebt die Schrotflinte und ja, lädt die Kammern, und in den Bäumen vor ihnen bewegt sich irgendwas wohl, aber man sieht es halt nicht. Mitchell hält inne, läuft dann auf die Bewegung zu und weiter durch den Wald, und ja, währenddessen wird der Funk lebendiger, da geht's da irgendwie ab, hier Stimme dann, hey, Sheriff Stokes, kommen Sie rein, hier, wir haben etwas eine Meile nordwestlich von Silver Creek Junction, wir haben hier noch eine Leiche gefunden, da wäre in Stücke gerissen, und Landry zieht die Funke aus der Tasche, hier, Colonel, antworten Sie, und in einiger Entfernung, Mitchell hält an und zieht auch seine Funke raus. Ich höre es, Sir, und steckt das Radio wieder in die Tasche. Ja, und Landry zieht ab und kommt dann bald da mit 3 Jägern und Mitchell und sehen düster aus, und ja, Opfer Nummer 2. Und dann sieht man so einen blutigen Körper im Bach. Genau, dann geht's weiter im Cheyenne Mountain Komplex, sehen wir kurz bei Tag, und dann gehen wir in Carters Labor, wo sie mit Vala und Tialk am Start ist und meint, dass diese Mission hier bei P9J333, das war ja einfach, ne, einfach Kontakt, ersten Kontakt zu den einem Henry zu beobachten, einzuleiten, Ori ablehnen, und zweite Mission auf eben P2R866 war eben eine reine verdeckte Überwachung eines bereits konvertierten Planeten, wo man halt da mal gucken wollte, was dann da so abgeht, wenn die halt schon die Ori anbeten oder was. Und weil er meint, ja, das sind doch zwei total unterschiedliche Missionen, ne? Beides Welten, die jetzt nichts von Grusel wegen jeglicher Art bewohnt werden. Carter meint, jawohl, aber es gab in einiger Zeit dann ein gemeinsames Element bei der Mission. Beide verpflichteten die Teams irgendwie unauffällig zu sein, und da war eben die Tarnung der Schlüssel. Und hier meint, dann wäre beide Teams verpflichtet gewesen, diese Tarngeräte zu verwenden, um eben versteckt zu bleiben, und Carter bestätigt das, ne? Wir haben hier das auf Sicherheit getestet damals, und ja, begonnen dann eben auf Missionen wie diese zu gehen, und die haben wir ja vor mehr als einer Woche alles so, ne, eingesetzt. Und weil er ja, glaubst du, da ist jetzt irgendwie eine Fehlfunktion bei den Geräten oder wie? Ja, weiß ich nicht, aber wir haben auf jeden Fall noch ein Problem, sagt Carter. Ich bat da um den vollständigen Rückruf aller Sodaner Tarnvorrichtungen. einschließlich der, die noch in der Area 51 sind, und es stellt sich heraus, dass da eine irgendwie immer noch fehlt. Ne? Also irgendwas ist da noch im Argen. Wir sehen nochmal den Shine Mountain Complex bei Tag und dann gehen wir in den SGC Isolation Room. Gerade ist da beobachtet eben die Daten auf dem Computermonitor. Ja, Lichter blinken. Dies, das. Gerade meint, es sind keine abnormalen Energiemessungen. Da gibt es keine irgendwie Energiespitzen oder also die Systeme. Das scheint da alles normal zu sein. Es sieht so aus, als würde man auch was? Auschecken. Okay. Genau, und dann.
Nee, es geht darum, dass diese Device wohl kein Problem hat. This Device checks out.
In dem Isolation Room ist Tjerk, und der hat jetzt wohl die Tang-Vorrichtung abgeschaltet, die er trug, also überhaupt einen Test. Valla betritt dann den Beobachtungsbereich neben Carter. Wie läuft's denn? Ja, wissen wir noch nicht so. Irgendwas hier von Area 51. Ja, ja, meint Carter, also Agent Barrett hat vor einer Stunde angerufen. Okay, der ist wieder im Game oder so. Sagte, sein Team habe alle festgenommen, die da eine Sicherheitsvorgabe für das Labor hatten, in dem die Geräte festgehalten wurden. Ja, während sie dann spricht, legt hier eben das Gerät dann in so ein gepolstertes Gehäuse. Sie sollten noch mehr Antworten haben, nachdem er sie in der Fragen gestellt hat, meint Carter. Und also hat er sich vollständig erholt, fragt Valla mal nach, und ja, für seinen Dienst wird er freigesprochen, aber er fühlt sich da doch immer verantwortlich. Genau, kommen wir nochmal drauf zurück. Für das, was passiert ist. Tjalk schweigt ein anderes Gerät an sein linkes Handgelenk, als er dem Gespräch lauscht. Und weil er meint, ja, er wurde doch eine Gehirnwäsche unterzogen. Ne? Ihr erinnert euch, es war ja nicht jetzt seine Schuld. Ja, dennoch ist er entschlossen herauszufinden, was passiert ist, und will auch die Verantwortlichen fassen, mein Kater. Und Tjalk findet, es ist ironisch, dass vor nicht allzu langer Zeit die bloße Anwesenheit der Geholt auf der Erde zu großer Sorge eben Anlass gegeben hätte. Und Carter, na ernsthaft, wer hätte jemals gedacht, dass wir größere Fische zu braten haben? Oder, was? Oder dass sie das Wort ironisch in einen Satz verwenden? Okay. Tjalk lächelt, in der Tat. Ja, Tjalk tritt dann, was? Einen Schlüssel an den Computer? Egal, er ist bereit, noch ein Test, wie auch immer. Und Carter, ja, dann mach es so. Und er aktiviert dann das Gerät und ja, verschwindet teilweise, die Tarnverrichtung ist. Carter schaut auf die Anzeigen des Monitors und ja, nichts. Okay, und dann erscheint auf dem Bildschirm so ein großer weißer Blob. Und Carter so, warte mal eine Sekunde, es gibt hier eine erhöhte Strahlung, die aus dem Bereich des Tarnfelds kommt. Die Ebenen klettern. Genau, es ist immer noch unsichtbar, und Tjalk sieht dann aber eine von diesen schwarzen, ja, wurmähnlichen Dingern, haben wir vorhin schon gesehen, auf dem Boden. Er zieht dann da was und entkleidet sich, und die Kreatur wird dann für alle sichtbar. Und Carter und Valla schauen erstaunt, was da überhaupt Phase ist. Ja, wir gehen wieder in die Wälder in der Nähe von der O'Neillschen Cabin. Bei Tag ist da ja Schrottpatronen auf dem Boden. Mitchell und Landry kommen da an. Ja, viel Aktivität hier draußen, Sir. Ja, ich sagte, ja, das Letzte, was wir brauchen, ist hier, dass in einem Ort irgendwie in den Oka-Korrel verwandelt wird. Was auch immer das bedeutet. Genau, und dann hört man...
War das nicht irgendwie eine Schlacht mit Indianern? Ich weiß es nicht, irgendwie so.
Also, keine Ahnung, schreibt uns gerne.
Ja, irgendwas mit der amerikanischen Geschichte im Wilden Westen war da irgendwie so ein großes Ding.
Genau, wir hören dann auch eine Ballerei im Hintergrund, aus dem Wald wahrscheinlich, und ach so, genau, Mitchell meint ja, oder hier die Vizepräsidenten Vogeljagd, da habe ich glaube noch was in der Trivia dann. Genau, sie bewegen sich auf so das Geräusch zu und treffen dann aber auf die vier Jäger, die da nebeneinander so in der Reihe, glaube ich, war sogar, stehen und auf so ein ja, unsichtbares Ziel zu schießen bewerkstelligen. Also sie schießen da drauf, wo sieht man nichts. Und Mitchell so, Feuer einstellen. Und Landry meint, ja, hier, Jungs, würdet ihr mal sagen, worauf ihr hier überhaupt schießt? Und Hunter 2 gestikuliert mit einer Schrotflinte. Ja, wir haben hier gesehen, hier hat sich irgendwas reinbewegt, und Mitchell kommt dann auch an.
Hunter 2 wird gespielt von James Caldwell. Auch geil, Caldwell.
Das ist sehr gut, ja.
Hat aber nur 7 Rollen in Summe, also nichts, was man irgendwie kennen müsste.
Genau, und der meint dann, hey Mann, du Verrückter, wo zum Teufel geht der hin? Und Mitchell findet ihn, also macht sich da weiter auf, findet den gebrochenen Ast da mit Blut dran und folgt ein bisschen dieser Spur, und vom Baum zu Baum, so sieht er da immer mal Blut und so eine Blutspur auch, und am Fuße eines Baumes sieht er Blut, was aber ungewöhnlich ist, denn es tropft aus dem Nichts so, also das ist, ja, Tarnverrichtung, Fragezeichen. Er richtet dann seine Waffe auf den Baumstamm und meint, schalt das Ding aus, und ein Mann ist da Und er schaltet es auch aus und sitzt angelehnt an den Baum. Ja, und meint, hilf mir.
Obi-Wan Kenobi.
Genau.
Der Typ wird gespielt, der Trust Operative wird gespielt von Jason Burden, einmal Battlestar, einmal Supernatural, 50 Rollen, aber sonst nichts Bekanntes dabei.
Ja, ich finde es gut, dass es hier bei mir übersetzt wurde mit Vertrauensaktion. Aber ich wusste, was gemeint ist, genau. Ja, danach springen wir aber wieder ins SGC und zwar auf die Infirmary diesmal wieder.
Genau, in der Krankenstation. Teal'c sitzt auf dem Rand eines Bettes und Carter und Vala sind dann auch anwesend und Carter sagt, ja, wird gut gehen. Mir geht's ja gut. Teal'c bestätigt das. Wortgewaltig, eurem Freund, Colonel Carter. Kein Vala hier, kein Kopfschmerzen, keine Übelkeit und irgendwie Anzeichen von frühe Anzeichen von Monster von Monsterism. Und ja, nee, mir geht's ganz gut. Und ja, Dr. Retten kommt dann dazu, was eigentlich ja auch Quark ist, ne? Wir haben ja gehört, sie ist Xenobiologin. Warum sie dann mit Tiax Untersuchungsergebnissen um die Ecke kommt, anstatt
Ja,
irgendwer,
weiß ich auch
also
nicht.
das macht keinen Sinn eigentlich. Ja, und sie sagt, ja, gibt keine Anzeichen von Radioaktivität, keine Anzeichen von genetischer Manipulation und wer, was auch immer diese Kreatur ist. Und muss wohl irgendwie längerfristigen Kontakt haben, ne, um die DNA des Opfers irgendwie verändern zu können. Und das sind auf jeden Fall gute Nachrichten, findet Vala. Und ja, Dr. Redden führt irgendwelche Tests durch. Und ne, sie würde gerne herausfinden, was denn jetzt überhaupt irgendwie groß passiert ist. Ne, und ist irgendwie, ja, hier steht irgendwas von wegen, ne, ist innerhalb des Cloaking Fields aufgetaucht. Und warte, muss ich mal scrollen und ja, und dann saß es da nur so rum, sagt Vala und ja, also die Kreatur in dem Vieh war jetzt durchaus aktiv und Dr. Rin sagt, ja, ist mir auch schon aufgefallen, hat mich sogar fast angegriffen und ja, also ja, ne, also jetzt, wo es in dem Tank ist, also man hat es nicht getötet, man hat es nur betäubt, ist das auch irgendwie aktiver geworden und Carter ja, ne, hat eine Vermutung und äußert sie direkt, ja, ich glaube, das liegt daran, dass es die Transition erstmal aus der anderen Dimension irgendwie verdauen muss. Und Dr. Ne, bitte, was? Und ja, das könnte erklären, warum die Leute das jetzt irgendwie, ne, das könnte erklären, warum die Jungs, die die Cloak benutzt haben, nicht von der Kreatur angegriffen worden sind. Und ich meinte den Part mit der anderen Dimension. Ach so, ja, sagt Carter, ne, die Cloaking Devices erzeugen ja ein Energy Field und da wird man dann außerhalb der Phase, ne, also außerhalb unserer normalen Dimension, außerhalb von Space and Time, ne, und jeder, der irgendwie dieses Feld benutzt, ja, ist irgendwie in der Subspace Blase, ne, macht sie unangreifbar, ja, undetectable und ja, was aber auch quakig ist, also wenn man in einer anderen Dimension ist, geschiftet ist oder sowas, dann kann man nicht mit seiner Außenwelt agieren. Also wie hat man denn jetzt den Trust Operative angeschossen?
Ja.
Also das ist auch wieder so ein Käse. Also typisches Technobla Bubble und also du glaubst jetzt, die Kreatur kommt aus einer anderen Dimension und ist dann irgendwie durchgeschlüpft und ja, Carter vermutet das und ja, Tia hat ja gesagt, nur wir haben ja schon mal Ancient Technology gehabt, die uns jetzt irgendwie extradimensionale Kreaturen haben sehen lassen und ja, aber war ja, also mal ganz ernsthaft, also die Sodaner benutzen diese Geräte seit Hunderten von Jahren. Sollte da jetzt nicht irgendwie ein Label dran sein, von wegen Vorsicht gefährlich, ne? Vorsicht außerirdische extradimensionale Kreaturen. Ne? Also ein Warnhinweis wäre ja schon nett gewesen und hier, ja, vielleicht wussten die Sodaner davon jetzt irgendwie gar nicht. Also, dass es da irgendwie einen Flaw in ihrer Technologie gab. Und Carter hat eine andere Vermutung, sagt, ja, könnte durchaus möglich sein, dass wir hier die Verursacher sind. Und dann, ja, so hier, ihr kennt ja in der Wiki und die starken Männer, ne, so ein Schnipsmoment käme jetzt, Nase kratzen, schnipsen. Sie sagt, oh ja, oh, ich weiß, was passiert ist. Das verrät sie uns an dieser Stelle aber nicht. Wir sind wieder im Wald unterwegs. Mitchell nimmt dem Trust Operative seine Cloaking Device ab und untersucht die Wunde. Und ja, krasser Durchschuss, sagt er, na, Gratulation, dir wird's aber gut gehen. Und wie was? Ich wurde angeschossen, ja, ne, tut weh. Na, aber ich habe schon Schlimmeres erlebt. Und ja, ich, also das ziemlich weinerlicher Typ. Ja, Gott, ich werde hier sterben. Ich brauche einen Krankenwagen. Ja, sagt Mitchell, kann ich wohl organisieren. Und ja, aber ich würde gerne erstmal wissen, was du hier tust. Und du willst mich einfach sterben lassen. Und ja, ne, ich habe schon herausgefunden, dass er irgendwie, also ich vermute ja halt hier, du bist mit dem Trust unter einer Decke, ne, solltest du hier irgendwie uns ausspitzeln, den General, mich, SG1 und so. Und ja, bitte, bitte, ich muss in ein Krankenhaus. Und ja, okay, also ein Go-Old bist du auf jeden Fall schon mal nicht, ne, sonst würdest du dich selber halt, ne, worüber redest du überhaupt? Hier so Schlangen, Schlangen im Kopf und böse Schlangen, die jetzt irgendwie Leute übernehmen. Ich weiß, was ein Go-Old ist. Da, ja, dann weißt du doch sicherlich auch, dass du für einen arbeitest. Und na, das ist, die machen doch gerade, die leiten doch den Trust aktuell. Und du bist so, ey, du bist so bekloppt. Und ja, das sagen sie mir öfter. Und ja, ne, also am besten hätten sie dir mal, ne, ein Shield geben, mitgeben sollen. Also wenn man schon Go-Old arbeitet, ne, das ist, also wenn man schon nicht nur unsichtbar, sondern auch geschildet ist. Und ja, und vielleicht ein bisschen mehr Gehirn. Und ja, Mitchell nimmt dann sein Radio raus, vermutlich, um dann irgendwie mal ein bisschen Tabula Rasa zu machen, Krankenwagen, was auch immer, keine Ahnung. Wir wechseln an, ne, die Cabin zurück. Landry hat sich mittlerweile einen Kaffee gemacht und telefoniert. Berichtet dann, ja, wir haben einen Wagen gefunden mit haufenweise Überwachungsequipment, eine halbe Meile von hier. Na, also, ja, das Beste, was sie gelernt haben können, ist, dass Mitchell keinen Schach spielen kann und dass er irgendwie Schlafapnoe hat, also hier irgendwie schnarcht oder irgendwie Atemaussetzer. Was habt ihr dann so rausgekriegt? Und am anderen Ende sitzt Carter in Landrys Office, immer noch nicht im General Chair. Und sie berichtet, ja, hier die Kreaturen, dass die bei uns rauskommen, das ist unsere Schuld. Das Gespräch wechselt hin und her, das muss man jetzt nicht unbedingt, ne? Also, hätte auch so ein Splitscreen machen können. Rechts Carter und links Landry oder
Ja, hat er
andersrum.
sich angeboten.
Ja, wie das will der General auf jeden Fall wissen. Ja, als wir die sodanische Geräte das erste Mal benutzt haben, also erst benutzt haben, haben wir gemerkt, dass die Strahlung abgeben. Und also, aber eine andere Strahlung will Landry dann direkt wissen, als die, die diese Kreatur abgibt. Und ja, aber ist nicht unverwandt. Und wir haben Modifikationen am Schild irgendwie dann vorgenommen, nee, wir haben Modifikationen am Gerät vorgenommen, um uns da irgendwie gegen zu schützen, ne, dass es irgendwie sicherer ist, damit Menschen das benutzen können. Und aber Dendry hat dann, ah, diese Radioaktivität, da gab es wohl einen praktischen Nutzen für. Und ja, Dr. Redden hat da irgendwie die Kreatur mal der Strahlung der eines dieser Originalteile ausgesetzt und sie wurden davon abgestoßen. Und ja, ne, und den Sodanern, sagt Landry dann, war es ja scheißegal mit der Radioaktivität, die haben ja einen Symbionten gehabt. Carter bestätigt das und ne, wir dachten halt, ne, dass die Radioaktivität irgendwie eine Nebenerscheinung dieser Technologie war, aber ne, Landry ergänzt das dann, so wegen war wohl eine vitale Funktion. Hast du irgendwie eine Idee, wie häufig denn diese Dimensionsdurchbrüche waren? Und ja, irgendwie rein zufällig. Na, aber so lange wie die Trust Operatives die sudanischen Gerätschaften hier benutzt haben, ja, könnte hier irgendwas unterwegs sein, was noch viel schlimmer ist als ein Grizzly. Und an der Cabin geht es weiter. Mittlerweile ist auch das Militär eingetroffen und Special Forces und Stokes und zwei tote Jäger und ne, jetzt ein Typ ohne ID und willst du mich mal hier aufklären? Wollen Sie mich hier mal aufklären, Colonel? Und Mitchell sagt, ja, ne, der Typ war am falschen Ort, einfach nur zur falschen Zeit, ne, wurde angeschossen. Passiert doch regelmäßig, wenn Leute wild durch den Wald ballern. Und ja, aber wieso kann ich ihn denn jetzt nicht vernehmen? Und ja, die Air Force übernimmt jetzt hier irgendwie National Security und also ein Grizzlybär und National Security. Also der Sheriff kauft ihm das nicht so an. Und Landry kommt dann dazu und sagt, ja, hier, da muss ich nicht. Muss ich nicht beunruhigen, Wade. Ne? Also wir werden das Ganze hier in no time lösen. Und Stokes schüttelt den Kopf und dampft dann auch ab. Kurze Szene. Wir hören dann plötzlich Schüsse und sehen dann, dass die Kreatur den Sheriff mitschleift. Mitchell und Landry kommen kurze Zeit später dazu, sehen aber nur noch irgendwie den blutigen Hut des Sheriffs auf dem Boden. Man flucht ein bisschen und dann sind wir dann in der O'Neill'schen Cabin und hat eine Karte aufgehängt und oben hört man den Helikopter fliegen. Ja, auf jeden Fall, man schaut sich irgendwie eine Karte an, der Gegend angeblich. Und hier ist auch schon wieder, ne, so von wegen, wir haben ja schon gehört, ne, Minnesota, aber die Karte zeigt, warte, der Kommentar ist zu lang, zeigt irgendwie die Great La National Lakes Area in Colorado. Das ist ganz woanders. Ja, also, das ist so ein Baba Yaga-Häuschen, das läuft dann einfach selber. Und ja, ne, Mitchell, wir wissen, wie finden wir das Ding denn jetzt? Und Carter ist da mittlerweile eingetrudelt und sagte, ja, wir haben hier ein paar Handheld-Scanners angepasst, dass man das irgendwie, ne, könnte irgendwie 300 Meter Range das irgendwie auffangen. Wobei, das ist auch cool, das widerspricht so ein bisschen dem, was wir vorhin gesehen haben. Die werden ja hochempfindliche Geräte da unten im Labor gehabt haben. Und erst als man den Magen aufgeschnitten hat, kam irgendwas von der Strahlung durch. Also die muss schon sehr, 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 sehr schwach sein. Also, ne, das als Hintergrund für irgendwelche genetischen Mutationen ist natürlich eigentlich auch totaler Käse. Ja, ne, dann berichtet man auf jeden Fall, Carter, dass man irgendwie so ein paar Isotopenpakete irgendwie mit der Strahlung, Originalstrahlung der sudanischen Geräte gemacht hätte und die dann irgendwie in der Gegend verteilt, um das Ganze dann einzugrenzen, ne, wenn die Kreaturen davon abgeschreckt werden. Wobei das natürlich auch Quark ist, ne? Also die Würmer werden davon abgeschreckt. Aber wenn du doch einen, was ich weiß, einen verwandelten Grizzly hast oder sowas, ja, okay, wenn du dann so einem Ding nahe kommst, dann würde sie vielleicht der Wurm versuchen, dem Grizzly zu entkommen, aber der Grizzly wird ja trotzdem das Gelände verlassen. Also das ist ja jetzt, wir haben jetzt nicht gehört, dass das sowas wie ein Gua'uld ist, ne, der dann den Grizzly beherrscht. Ne? Also der hat den nur durch die Reaktivität, hat er den dann irgendwie verwandelt, sein Vehikel, seinen Wirt. Also das ist irgendwie. Und Reynolds, ja, ist das nicht gefährlich für uns? Und ja, ne, wenn man schon irgendwie, muss man schon ganz nah rankommen und außerdem, wenn sie innerhalb von 6 Stunden auch ausgehen, also die Radioaktivität hält nur 6 Stunden und könnte sie auf jeden Fall nicht entkommen lassen. Und ja, Vala versucht es dann nochmal mit ihren Hunting-Skills und ja, ne, hier, dann macht doch mal hier noch ein paar Pakete und zeigt dann auf der Karte rum und ja, dann irgendwie an Landry, der sie irgendwie anguckt. Ja, oder wo immer sie auch immer wollen. Und Landry sagt dann hier, ne, Teams von Vieren, hier irgendwie Grid Search und ne, keine 300 Meter entfernt, jeweils die Teams und ja, brillant, brillant, Vala aber wird schon wieder unterbrochen. Ihr habt eure Befehle, raus, raus, raus mit euch. Und Vala, sie haben noch nicht mal den Rest von meinem Plan gehört. Und Mitchell muntert sie dann auf und sagt dann, wir nennen es einfach Plan B. Und dann geht es draußen an der frischen Luft weiter.
Genau, also jetzt sind wir in den Wäldern da. Taschenlampen werden benutzt, mit den Waffen auch. Alle sind da am Rumsuchen mit SF-Guards. Dann in der Nähe geht Weiler damit hier, gefolgt von Reynolds und anderen. Sie schauen dann auf die Handscanner. Weiler meint, das wird nicht klappen, weißt du. Also, wenn ich mal sage hier, warum nutzt man nicht wieder meine große Erfahrung, anstatt sich einfach da so dran nicht drauf zu lassen und wendet sie an die Wände hier. Keine Beleidigung. Ach, Amateure, meint er dann und sie dann. Und Teal'c meint ja, ein mächtiger Jaffa-Krieger sagte einmal, die größte Strategie sei zum Scheitern verurteilt, wenn es keine Armee gibt, der ihr folgt. Ne? Das ist eins, wir sind sehr viele. Ach so, ja. Deshalb werden wir uns auch durchsetzen. Ja, er geht dann weiter und lässt die frustrierte Wale da erstmal irgendwas rumscannen und Reynolds überholt sie und er meint noch, ja, entschuldigen Sie mich, Amateure kommen jetzt hier auch mal an. Ja, währenddessen, ja, es gibt so Miniszenen halt. Mitchell, ja, hier 200 Meter nordwestlich ist irgendwas. Ne? Was ist deine 20 da im Rückraum irgendwie bei Sam? Und ja, hier, ich bin direkt westlich von dir, meint sie. Und Mitchell, ja, hier, ich habe hier einen Boogie im nordöstlichen Bereich deiner Position. Kannst du dich darauf mal konzentrieren? Kater überprüft es. Ja, ich habe es hier, das bewege mit. Bewegt euch da drauf zu. Und Teal'c dann, ja, Colonel Mitchell, wir haben ja die Kreatur entdeckt. Und Mitchell, ja, wo bist du? Ja, südlich von ihrer Position. Ja, in den Wäldern weiter. Mitchell zu Lenji, ja, wir nehmen dasselbe Ziel. Alle Teams laufen da praktisch zusammen drauf zu, waffenbereit, und wir sehen immer noch nichts. Weil jetzt meint dann Marines sichert den Umkreis und die machen das dann, und Mitchell meint zu Carter, ja, okay, wo zum Teufel ist das denn? Ja, sollten ganz hier oben irgendwie sein, meint Carter, und Vala, ja, hört mal, hier, das ist keine Kreatur, egal wie bösartig sie ist, ist dumm genug, da eine Gruppe in dieser Größe hier von uns anzugreifen. Also glaubt mir, wir haben wahrscheinlich das abgeschreckt, und dann ist es aber wohl nicht so, denn die Kreatur erscheint neben einem Baum nicht weit von Vala, und mit Vala, was? Na, runter. Sie zögert kurz, hört dann aber das Knurren, und dann geht sie zu Boden. Landry, Mitchell und Teal'c, Carter fangen an, da drauf zu ballern und treffen die auch, und das Ding hüpft weg. Und sie laden erstmal nach.
Auch interessant, was natürlich dann auch, die haben sich hier CGI gespart. Es ist immer dieselbe Kreatur. Na, also auf diesem Planeten war
Ja.
es ein außerirdischer Affe und hier dann ein Grizzly. Aber das mutierte Vieh sieht immer gleich aus. Das ist irgendwie
Ja,
auch
sieht auch nicht so gut
schwachsinnig.
aus.
Na, also mutierter Grizzly würde vom Aussehen her
Vielleicht,
eher passen.
ja.
Das hätte aber nicht zu diesem Makaken gepasst, den wir auf dem ersten Planeten gesehen haben. Also so null.
Weil er meint, natürlich war ich bei der Gelegenheit auch, bin ich da auch mal bekannt, dass ich mal falsch liege. Und Carter meint, heilige Hanna, hast du das gesehen? Und Reynolds, ja, denkst du, wir haben es jetzt abgeschreckt? Und Mitchell, nein, ich glaube, wir haben es einfach verärgert. Und Carter, ja, schaut auf den Scanner, ja, es umkreist uns. Und Renty, ja, dann drückt zusammen. Sie eilen in der Mitte der Lichtung und stellen sich dann da, wisst. Reynolds meint ins Radio, ja, wir haben ja Kontakt in der Gegend, und dann hört man auch was knurren. Mitchell bewegt seine Taschenlampe, sieht da so eine Verzerrung, und er senkt die Waffe. Für einen Moment, die Kreatur geht aus dem Wald, und Mitchell beginnt zu feuern. Die anderen drei schließen sich dem halt an zu ballern. Die Kreatur wird dann auch getroffen öfter, und ja, knurrt vor Schmerz, fällt dann tot um. Ja, Mitchell bewegt sich dann in die Richtung davon, will da mal nachschauen, ne? Ja, das nenne ich mal Entspannung. Als er sich dann nähert, feuert Waller einen langen, ja, P90-Shot da in die Kreatur, und die dann schon übersät ist mit Einschlägen. Und was zum Teufel machst du da? Fragt Mitchell. Naja, Regel Nummer 2 sagt sie, nähere dich niemals einer Kreatur, die, wenn du davon ausgehst, dass sie tot ist. Ne? Also so diese Horrorfilmregeln vielleicht. Und Mitchell, ja, erlaub mir mal hier, dir mal meine Regeln zu erklären, ist da ein bisschen irgendwie genervt. Landry meint ins Radio, alle Einheiten hier ist General Landry, das Ziel wurde neutralisiert, ich wurde, der Hohle, das Ziel wurde neutralisiert. Und Valar ist skeptisch. Weißt du, was ein bisschen seltsam? Ich habe noch nie eine einsame Kreatur gekannt, die so aggressiv gegenüber einer großen Gruppe sich verhält. Wohlgemerkt, ich habe hier auch noch nie radioaktive Mutanten getroffen. Und Mitchell meint, zäh runter, weil der jetzt auch da ist, zu Landry. Und ja, hier, schön. Es ist jetzt sehr lustig, Mitchell, das ist nicht. Und Mitchell, nein, Sir, gehen Sie runter. Und während er da schreit, läuft er nach vorne und wirft den Landry zu Boden. Die anderen feuern derweilen auf die Kreatur, die da hinter denen aufgetaucht ist. Ja, und dann auch stirbt, und sie schauen dann nur schockiert hin. Landry und Mitchell raffen sich wieder auf, und nun, das erklärt es, Vala meint, das seltsame Verhalten für eine Kreatur, aber nicht für zwei. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, mein Vala, und ja.
In dieser Szenenfolge gibt es übrigens einen Schnittfehler. Während sie da rumsuchen, gibt es bis zu einem bestimmten Punkt, haben die alle an ihren Uniformen keine SGC-Abzeichen. Und ab Minute 39, nachdem hier Colonel Landry sagt, von wegen das Ziel ist neutralisiert worden, haben sie plötzlich welche.
Ja, haben sich alle daran erinnert. Der eine hat angefangen und dann hat er drauf gepappt. In der O'Neill'schen Cabin sind wir jetzt wieder drin. Da ist es eine Pokerrunde mittlerweile mit Chips, Pokerchips. Weil er meint, ja, mal sehen, was, wer seine Nüsse gefloppt hat. Keine Ahnung. Sie dreht eine Karte um, und weil er meint, ja, hier eine Queen, und Landry tritt da auch ein und schaut sich das eher im Stehen an, während die anderen da halt am Tisch sitzen. Aha, gutes Timing, General. Colonel Mitchell, gehen die Chips aus. Wir brauchen hier frisches Blut. Ja, gibt es da irgendwas, und fragt Mitchell. Und Landry meint, die letzte Bodenscan ist leer ausgegangen. Und obwohl es ein großer Park ist, ne, haben wir da erst auch nur begrenzte Reichweite, ne, und müssen eben frische radioaktiven Umkreis, da müssen wir das alles versiegeln erstmal für eine Woche, die ganze Nummer. Und Carter ist aber entspannt, ja, denke jetzt nicht, dass sich da eine dritte Kreatur aufhält, ne, ist unwahrscheinlich. Möchten Sie darauf wetten? Ich bin kein großer Spieler, mein Kater. Und Tirk, das ist offensichtlich. Und Kater gibt einen überraschenden Blick. Und weil er, wow, okay. Dann gibt er da die Karte. Und weil er, ja, der River kommt noch. Und ja, es gibt sich selbst auch eine Karte. Also, ihr müsst es gesehen haben. Ich kann es jetzt nicht so gut hier schreiben. Weil er erfreut, aha, hier König, Pik König, mögliche. Königliche Ehe oder King Kong in Arbeit? Ich habe keine Ahnung von diesem Jargon. Mitchell meint ja, viel zu viel
Nein,
Poker, Telling.
es geht um königliche Ehe, weil König und Dame, ne, ist ein Prinz, ein Kronprinz, ein
Was?
Kronpaar, ne,
Okay.
oder King Kong, weil, ne, halt so, ne, die Königin wird von was auch immer, weil King Kong habe ich in dem Zusammenhang auch noch nie gehört.
Zu viel Pokersprache meint Mitchell dann auch und Tiak stöhnt, zustimmt. Legt da einen kleinen Stapel Chips in das Kätzchen. Hä? Okay, keine Ahnung. Auf dem Tisch auf jeden Fall. Mitchell verschränkt die Arme. Ich bin raus, Leute. Und Carter drückt alle Chips da rein. Na, ich bin dabei. Und schaut erwartungsvoll auf Walla. Und die sagt, ich bin raus. Dann schaut sie erwartungsvoll Tiak an. Und der lächelt und starrt sie im Moment an. Und Tiak meint dann, ein echter Krieger weiß, wann er sie falten muss, wahrscheinlich weil er aufgeben muss.
Fold, fold.
Ach
I
so, sie
fold beim
falten
Poker,
muss.
ne? Also hier
Naja.
den Karten zusammenwerfen.
Mitchell meint dann ja, die Hand über die Augen, ja, oh, und Carter lächelt. Wirklich? Ich habe gewonnen? Ha, ihr habt total geblufft. Und Carter kriegt dann den Lob von Landry. Gut gespielt, Colonel. Sie lächelt und zieht die ganzen Chips zu sich rüber. Ich meine zu Tirk, ja, ein echter Krieger weiß, wann er eben die behalten muss. Sie hat dich in die Innenstadt gebracht, Homeboy. Okay. Landry meint, ich freue mich, dass ihr hier alle eine gute Zeit habt. Ne? Und Mitchell, ja, Sir, ne? Gestern Abend war es der größte Spaß, den ich seitdem hatte. Nun, naja, seitdem ich weiß nicht wann, und der blickt dann aufs Gesicht, sagt alles. Sir, gehen Sie runter. Ha, ha, ha. Also er wiederholt es nochmal und Landry schaut ihn ein bisschen beleidigt schon an und Carter ist ein bisschen sehr schockiert über das, was jetzt hier passiert. Und Mitchell, was? 100 Mal hat der Mann mir gesagt, ich soll mich entspannen. Und Landry, ja, so viel jetzt auch wieder nicht. Ja, na gut, Sir, dann, ja, schön, dass Sie sich jetzt entspannen, Sir, und richtig jetzt. Und er zieht sich dann auch einen Stuhl hin und setzt sich, ja, verteilen Sie da mal hier die Sachen. Und Valer lacht und bereitet alles vor, da hier die Hände und so weiter. Ja, Fade out, Ende. Trivia? Genau, ach so, ja, genau, die Szene hier mit Landry und Mitchell wurde da am Laptop draußen sitzen, wurde in der Nacht bei völliger Dunkelheit gedreht und das ist auch bei dieser Jagdszene vorm Haus. Die Organe des Mutanten, die Dr. Raiden seziert, bestanden aus Latex und das Auto hatten wir erwähnt. Achso, genau, jetzt kommen wir nochmal zu dieser Präsidentenvogelsache. Wenn Lieutenant Colonel Cameron Mitchell witzelt darüber, dass er keine Vogeljagd des Vizepräsidenten will, bezieht er sich auf einen Vorfall, bei dem der damalige, der jetzt glaube ich vor paar Tagen verstorben ist, Vizepräsident Dick Cheney versehentlich seinen Begleiter erschossen hat, während er in Texas Wachteln jagte. Der Vorfall ereignete sich am 11. Februar 2006, 6 Monate bevor die Episode ausgestrahlt wurde. Und dann hat sich noch Joseph Malozzi in seinem Blog geäußert. Leider wird diese Episode nicht für den lustigsten Dialog zwischen Landry und seinem unwilligen Kabinengast Mitchell oder dem Offworld OP mit dem Rest des Teams in Erinnerung bleiben, sondern für die unbeabsichtigt urkomische Kreatur, die am Ende der Episode enthüllt wird. Uff, was ein CGI-Monster angeht, wird es nicht viel alberner als das Ding, das nachdem der Schuss aus dem Ball taumelt und im spektakulären Ö, du hast mich abläuft, Mode. Ohne Zweifel die feuchteste Leistung eines computergenerierten Aliens in der Geschichte von Stargate. Ich glaube, das ist komisch übersetzt hier mit meinem Ding. Aber auf jeden Fall gab es da Sachen, die besser aussahen. Genau. Fehler, das hast du richtig schon gesagt mit dem SG-25. Wenn die Straße, in den Ort nach dem Sturm weggespült wurde und Mitchell laut Landrys Aussage eben eventuell hier noch einen Tag da bleiben muss, wie kann es dann sein, dass nach dem Angriff auf die Jäger verschiedene Rettungskräfte die Berghütte problemlos erreicht haben? Einige der gezeigten Fahrzeuge besitzen sicherlich Offroad-Fähigkeiten, allerdings haben es auch ein Rettungswagen und ein normaler Streifenwagen zur Berghütte geschafft.
Dom, Dom, das ist aber völlig okay, weil Carter hatte vom Sheriff gesagt, morgen ist die Straße wieder verfügbar und sie haben nachts gejagt. Am nächsten Tag kommen dann die ganzen Einsatzkräfte, das
Okay.
wäre dann okay.
So, was gibt's hier noch? Ach so, hier steht, will man nicht von einem Filmfilmer ausgehen, wurde die Straße offensichtlich schneller wiederhergestellt, als angenommen. Ja. So, was?
Also generell, also
Ja,
die
okay.
Aussage von wegen, die Straße wurde weggespült, wird es dann nicht treffen. Die Straße ist vermutlich
Unterspült oder
überspült.
sowas.
Ne,
Ja.
überspült. Wenn sie weggespült worden wäre, dann dauert das ja ewig, bis du die mal neu asphaltiert hast oder hast du nicht gesehen. Oder eine Behelfsbrücke dahin baust. Ne? Also vermutlich ist der einfach nur Schlamm, Matsch, was auch immer, keine Ahnung, aktuell unpassierbar, sobald die dann einmal geräumt worden ist, hier mit so einem Schneeschieber oder was auch immer, wie du das dann schnell machst, zack, ist das dann wieder befahrbar.
So, und dann noch Sachen, als das Militär die Bestie in Klammern im Wald auf der Erde jagen und die Hauptcharaktere sich Rücken an Rücken auf den Angriff der Bestie gefasst machen, sind plötzlich alle anderen Marines verschwunden. Reynolds sagte ihnen zwar, sie sollten das Gebiet sichern, allerdings können sie sich kaum in unter einer Minute komplett von der Gruppe entfernt haben und nicht mehr beim Angriff anwesend sein. Ja. Hier, Übersetzungsfehler, Landry gibt an, eine Schwäche für gelbgraue Pfeifgänse zu haben. Der richtige deutsche Name der im Original genannten Full Rose Whistling Duck ist aber die gelbe Pfeifgans. Diese brütet in tropischen Gebieten und ist also in den Wäldern Colorados eher weniger anzutreffen. Also das passt ja zur Folge dann, wenn es also so durcheinander ist ein bisschen. Genau, Fazit, wer ist dran?
Nee, Zitat der Woche.
Ach so, das auch, ja. Hast du was?
Ich habe relativ am Anfang genommen, so von wegen, Landry sagte, ne, also wir kriegen keine Medaillen dafür, dass wir nur teilnehmen. Ne, Mitchell, no, Sir, wir gewinnen oder wir sterben. Und Mitchell dann ganz trocken, ich bevorzuge es zu gewinnen, Sir.
Ich habe
Also,
das,
ansonsten,
ja,
ja.
vom Schluss jetzt, wo gerade man ja, ich halte nichts von Glücksspielen und ja, das ist offensichtlich. Also das war sehr witzig. Genau.
Ja, ich glaube, du hast letzte Woche angefangen. Ja, ich bin jetzt nicht so der Freund der Monster of the Week-Folge und das Monster dieses Mal. Also, wie gesagt, also die CGI-Effekte, das war einfach unterirdisch, also wirklich unterirdisch. Also da hätte ich das vermutlich besser mit Paint zeichnen können, als Stop Motion. Weißt du, also das war wirklich einfach affig und dass die Kreatur halt überall, egal welches Wesen der Wurm befallen hat, sah alles gleich aus. Das war schon irgendwie käsig. Also, ja, okay, wir haben eine Cloaking-Device wiedergekriegt, wir haben gehört, den Truss gibt's noch. Agent Barrett ist wieder rehabilitiert, aber dafür eine ganze Folge zu verschwenden, ich weiß nicht. Also, es war noch nicht mal ein gutes Monster of the Week. Also, ne, bei Akte X hatten sie sowas ja auch, das war immer großartig. Das hier war absoluter Käse. Hätte man sich auch schenken können, ne, die Erwähnung, dass Agent Barrett irgendwie wieder auf dem Damm ist, hätte man auch in einer anderen Folge irgendwie unterbringen können, innerhalb von einem Nebensatz. Ist ja diesmal eigentlich ja auch nicht mehr gewesen. Ja, ne, dass sie sich unwohl miteinander fühlen. Dass sie jetzt irgendwie als Team, ich weiß nicht, ne, dass der General jetzt da irgendwie mitmacht nachher beim Kartenspielen, das ist auch, finde ich persönlich, so ein bisschen gezwungen. Also vorher war jeder froh darüber, dass man den General nicht an der Backe hatte, ne, dass das SG-Team unter sich doch ganz gut zurechtkommt. Das hat man ja, glaube ich, schon mitgekriegt, dass er jetzt da unbedingt mit Karten reinspielt. Das gab es doch auch bei Star Trek, das ist doch dieses Jean-Luc-Phänomen. Ich glaube, ein einziges Mal nimmt er doch beim Pokerspielen dann auch
Genau,
teil. In der
ja.
letzten Folge, glaube ich, ne?
Ja, müsste die letzte
Also,
sein.
ne, also da hat man sich vermutlich inspirieren lassen, aber eigentlich auch an den Haaren herbeigezogen. Also keiner wollte mit dem General irgendwas machen. Der hat sich jetzt auch nicht irgendwie großartig hervorgetan, dass er sich vielleicht mit Mitchell in Todesangst befindlich vielleicht noch mal ein bisschen näher kommt, hätte sein können, aber der Rest vom Team eher nicht. Also ich weiß nicht, hätte man sich schenken können, Daumen in die Mitte. Also ja, also mehr kann ich da
Ja.
echt nicht geben.
Ja, also die ganze Monstersache und ja, das war alles, fand ich jetzt auch nicht so spannend umgesetzt. Ja, es wurde da geballert, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also auch, dass er dann, das war halt dieser Zufall in Anführungszeichen, so, ja, jetzt ist er dann ganz zufällig natürlich mit ihm allein, weil die anderen nicht können. Ist auch ein bisschen so, ja, darauf hingelenkt, was natürlich auch logisch ist, wenn man die Story so schreibt, aber vielleicht wäre es, wie gesagt, so, sogar witziger oder interessanter gewesen, mehr diese. Ach, wie heißt er? Vom Typen hier jetzt die Rehabilitation zu erfahren. Da noch die Hintergründe und das weiß ich nicht, aber so war das Monster, sah auch dieses komische CGI, das sah wirklich nicht gut aus. Vielleicht da irgendwie eher Practical-Effekt-mäßig unterwegs gewesen, wenn man das Serie, vielleicht da in der Folge jetzt besser aus, aber ja, ansonsten teilweise manchmal lustig, manchmal nicht, manchmal belanglos. Deshalb würde ich auch sagen, ist okay, kann man so machen. Wir haben uninteressierte mal, ich weiß wirklich nicht, ob es zum ersten Mal ist, aber so richtig relativ ausführlich mal eher von innen gesehen, obwohl es meistens jetzt auch dunkel war in der Folge von innen. Aber das fand ich schon nettes Gimmick,
In den
aber.
normalen O'Neill-Folgen, Hüttenfolgen geht es ja auch eher um den Teich, in dem
Genau,
vielleicht seit der Paralleluniversum da doch mal Fische sind.
ja, aber sonst ist jetzt hier nichts irgendwie, was mich das auf eine Liste der 10 besten Folgen packen lässt, um es mal ganz schwer
Nein,
zu
nicht.
sagen. Nee. Aber wie gesagt, das ist ja ein bisschen nichtssagend, teilweise ganz witzig, kann man machen, muss man nicht, es ist eine Durchschnittsmengenware, um es mal so zu sagen. Ja, wir hoffen, dass das nächste Woche völlig anders ist. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber da haben wir die Episode Progeny, ich weiß nicht, wie man das
Progeny.
ausspricht. Der
Progeny.
Bruderstreit im Deutschen natürlich. SGA, da geht es um eine Entdeckung einer alten Antiqua-Basis. Ja, und dann gibt es da
Nein?
wohl Streit, bin ich gespannt. Ja.
Ich dachte, das geht um Captain Janeway und so.
Ach so.
Progeny ist doch hier bei dieser Trickserie.
Ja. Prodigy. Ja. Genau. Naja, wir gucken mal, was da dann Phase ist. Können uns gerne unterstützen via Ko-fi. Und ja, ansonsten würde ich
Koffer
sagen,
voller Geld gehen auch die Nachrichten gehen dann,
ja,
also per Privatnachricht oder sowas. Ne?
genau,
Also
die
wenn ihr so ein paar Geldkoffer noch irgendwie
ist
rumstehen habt
richtig.
oder so, das
Dann schreibe
ja.
ich eine Postkarte. In diesem Sinne würde ich sagen, bis nächsten Sonntag, schreibt uns gerne. Und ach so, ich habe fast noch was vergessen, das ist jetzt apropos Social Media Kram. Genau, und zwar war das beim Bahnhofskino Film Podcast. Die machen ja jetzt auch dieses Bahnhofskino Galactica, wo sie nochmal alle Battlestar Galactica-Episoden durchgehen, und da kamen sie nicht auf den Namen, und da habe ich mal mit unserem Sterntor-Account geäußert, dass wahrscheinlich General Hammond gemeint wurde, weil da wurde der Leiter dieses sogenannten Stargate-Centers oder so angesprochen, und da dachte ich, ja, Leute, wieso wisst ihr das nicht? Aber sie sind wohl auch nach der Aufnahme dann darauf gekommen, aber ihr wisst es, wenn was im Kasten ist, dann scrollt man nicht da durch Stunden durch und guckt, wo
Welcher?
was
Es könnte
steht.
noch mehr sein können. Es hätte Dr. Weir sein können. Es
Ja,
hätte
okay, naja, aber
General Landry sein können.
das
Hammond. Es hätte Jack sein können. Also es gab schon einige.
es gab einige, aber
Woolsey hat das, glaube ich, doch aber auch übergangsweise geführt.
ja, aber gut, seid gegrüßt, falls ihr das hören solltet, und wenn nicht, könnt ihr da vorbeischauen, wenn euch Battlestar Galactica interessiert oder Filme. Ja, in diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche, tschüss.
Genau, meiner Verabschiedung ist heute singend: Ich rufe dich Galaktika von fern Sternantrop.
Sehr
Bis
gut.
nächste Woche.
Macht's
Ciao.
gut. Ciao.